Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Frank Mayer.
Wanderbücher sind ja in den letzten Jahren sehr erfolgreich gewesen bei uns. Der Autor und Journalist Wolfgang Büscher, der ist schon gewandert, als es noch keinen Wanderbuchboom gab. Zum Beispiel von Berlin nach Moskau. 2003 hat er ein Buch darüber veröffentlicht. Dann hat er die deutschen Außengrenzen umwandert. 2011 kam ein Buch von ihm über eine amerikanische Wanderung heraus. Von der kanadischen Grenze quer durch die USA immer nach Süden bis nach Mexiko. Heartland hieß dieses Buch. Und jetzt gibt es ein neues Buch von ihm. Das sagt einem aber nun schon im Titel, hier wird nicht in die Welt hinausgewandert, sondern es geht nach Hause. Heimkehr heißt dieses Buch und Wolfgang Büscher ist jetzt hier bei uns. Seien Sie willkommen, Herr Büscher.
Vielen Dank. Hallo zusammen.
Sie erzählen in dem Buch, dass Sie in eine Forsthütte gezogen sind, Jagdhütte, die so richtig einsam im Wald steht. Ganz einfach, Feldbett, Campingkocher, Holzofen. Und da haben Sie von Frühling bis Herbst gelebt. Warum wollten Sie das tun?
Ja, das ist ja so komisch mit solchen Ideen. Irgendwann sind die da und man weiß gar nicht so genau, wo sie herkommen. Also es hat sicherlich was mit Kindheitserinnerungen zu tun, weil ich bin da aufgewachsen und eine große Beschäftigung als Halbwüchsiger war, mit ein, zwei, drei Kumpels zusammen, Schulfreunden, im Wald rumzustromern und Hütten zu bauen, die dann halt immer von Forstarbeitern auf Geheiß des Försters wieder abgerissen wurden und nie fertig wurden. Es war ein ewiger Kampf und das ist sicher ein Motiv gewesen. Ein anderes Motiv ist sicher gewesen, Sie haben es erwähnt, ich habe ja mal dieses Deutschlandbuch gemacht, da bin ich so ein bisschen um Deutschland rum gelaufen, man könnte auch sagen rum geschlichen, immer an den Außengrenzen. Das war für mich ein weitgehend unbekanntes Deutschland, also die meisten Regionen, durch die ich da gekommen bin, also zum Beispiel Oder-Neiße runter, auf dem Kamm des Erzgebirges, aber auch im Westen, Saarland, an der belgisch-luxemburgischen Grenze und so weiter. Das kannte ich bis dahin alles gar nicht. Und es blieb von diesem Buch bei mir immer so ein Gefühl zurück, so ganz war es das noch nicht. Du musst irgendwann an das Thema nochmal ran. Und dann kam irgendwann der Gedanke, also außenrum bist du, also jetzt mal richtig mitten rein. Also dahin, wo du es auch kennst, wo du herkommst. Und das schoss dann irgendwann alles so zusammen in diese Idee mit dieser Jagdhütte, die mir natürlich auch jemand aufschließen musste. Also jemand machte mich bekannt mit dem Besitzer und der war so unfassbar nett zu sagen, ja gut, gehst du halt rein, ein halbes Jahr.
Und mitten rein heißt jetzt Nordhessen, Grenze zu Westfalen, wenn ich das richtig sehe. Das ist eben, Sie haben es gesagt, eine Heimkehr in den Wald Ihrer Kindheit. Über den Wald wird ja zurzeit viel geschrieben. Der Förster Peter Wohlleben, der ist besonders erfolgreich damit. Sie sagen jetzt an einer Stelle, ich komme aus dem Wald, in Bezug auf Ihre Existenz da in dieser Jagdhütte. Was heißt das denn für Sie, dieses Ich komme aus dem Wald?
Man kann sich das heute vielleicht nicht mehr so richtig vorstellen, aber eine Kindheit, sagen wir mal so in den 60er Jahren, war sehr anders als eine Kindheit heute. Diese ganzen Medien gab es nicht. Und also wenn ich zum Beispiel an meine Sommerferien denke, man ist in der Zeit noch nicht so weggefahren. Und was ausbrach am letzten Schultag, war die große Sommerlangeweile, die große Sommerferienlangeweile, die irgendwie bewältigt werden musste und das spielte sich dann dort ab. Und das war sozusagen als Kinder, als, weiß ich nicht, Zwölfjährige oder so, wir waren sehr frei. Also es hat sich auch keiner groß um uns gekümmert. Wir sind einfach rumgestromert und wir haben uns irgendwo Werkzeug besorgt und sind losgezogen und haben, weiß ich nicht, Waldhütten gebaut, Baumhäuser, keine Ahnung, all das ganze Zeug.
Und jetzt dieses Leben im Wald da monatelang, das ist ja auch sehr einsam logischerweise, wenn man da so eine einsam gelegene Jagdhütte bezieht. Wie haben Sie jetzt den Wald erlebt oder was für ein Waldmensch sind Sie da geworden in diesen Monaten?
Na, der Wald ist in diesem Sommer eigentlich zu einem großen Teil gestorben. Es gab ja mal die große Parole vom Waldsterben. Ich glaube, das war in den 80er Jahren und damals ist er ja nicht gestorben. Das lag einfach daran, dass die Industrieabgase gebändigt wurden, indem man einfach Filter eingebaut hat. Und dann war das Waldsterben auch wieder vorbei. erstmal. Und das, was sich jetzt abspielt, letzten Sommer, als ich da war, und diesen Sommer geht es ja munter weiter, ist halt ein Zusammenspiel von großer Trockenheit und diesem berüchtigten Borkenkäfer, der halt die Fichtenbestände frisst. Und die Fichtenbestände in dem Wald, in dem ich war letztes Jahr, die sind bei ungefähr 40%. Der Förster, mit dem ich zu tun hatte, der macht das seit 25 Jahren und der hat sich schon sehr bemüht, auf Mischwald zu gehen und diese einseitige Waldbewirtschaftung abzuschaffen und langsam zu verändern. Aber das geht halt nicht in ein paar Stunden oder ein paar Jahren. Also einen Wald zu verändern, das kostet eine Generation, mindestens.
Da wirkt ja dann die Außenwelt hinein mit diesen Phänomenen von Trockenheit und Hitze, Stichwort Klimawandel. Jetzt haben Sie da ja ganz einfach gelebt, wie gesagt, es gab kein Internet, kein Fernsehen. Es ist nicht mal von Büchern die Rede, wenn ich mich richtig erinnere. Heute ist ja öfter mal die Rede so von Digital Detox, von digitaler Entgiftung. War das jetzt für Sie auch so eine Art Entgiftung, diese Monate da draußen von der ganzen städtischen, medialen Gegenwartskultur?
Also Menschen gibt es da schon, Waldarbeiter, Leute, die die ganzen trockenen Bäume fällen mussten, immer wieder in neuen Wellen und so weiter. Ich habe da schon auch Menschen getroffen, aber es ist schon was sehr anderes. Also meine Freizeitbeschäftigung war zum Beispiel Holzhacken oder einfach, also die Abende habe ich auf Hochsitzen verbracht und habe versucht, die Wildschweine und die Rehe zu beobachten. Bin auch ab und zu mit zur Jagd gegangen und also was.
Wolfgang Büscher ist hier bei uns zu Gast mit seinem neuen Buch Heimkehr. Was ich vorhin noch gar nicht gesagt habe zu ihm, er hat für sein erstes großes Welterkundungs-Wanderbuch Berlin-Moskau, eine Reise zu Fuß, den Johann Gottfried Säume Literaturpreis bekommen. Für seine vielen Reportagen hat er fast alle Preise bekommen, die man so kriegen kann in diesem Genre. Er hat seine Reportagen für die Zeit geschrieben, für Süddeutsche Zeitung, Frankfurter Allgemeine, Geo und Welt. Und dort ist er heute Ressortleiter für Investigatives und Reportage. Herr Büscher, wir haben eben gesprochen über Ihre Monate dort im Wald, in einer Jagdhütte, auch so als Entgiftung von der Gegenwart, wenn ich das mal so sage. Das ist ja überhaupt ein Text, den Sie da geschrieben haben, der, würde ich sagen, auch unserer Gegenwart den Rücken zuwendet, was so das Sprachliche angeht. Haben Sie da gezielt nach einer Sprache gesucht, die möglichst wenig nach 2020 klingt? Moment, Ihr Mikro muss ich noch aufmachen.
Haben Sie es so empfunden?
Ja.
Das ist interessant. Also, wenn ich eine Absicht hatte, dann war es die, dass es nicht so episch sein soll wie die großen Wanderbücher, diese Wandertrilogie, die Sie da angesprochen haben, sondern dass es ein bisschen roher und rauer sein soll. Aber das sind so Dinge, die man sich vornimmt und ich kann mir ja nicht selber ständig die Hand beim Schreiben führen. Und das kommt dann halt, wie es kommt. Aber wenn Sie mich nach einer Absicht fragen, war es die etwas roher, etwas rauer, etwas knapper vielleicht auch und ein bisschen erdiger und direkter.
Ich habe sie eher als poetischer und romantischer empfunden als in anderen Büchern, aber so sind die Wahrnehmungen. Die Welt, von der Sie da erzählen, die wurzelt ja ganz tief in Traditionen. Sie schreiben von Schützenfesten, von Kirchgängen, von Treibjagden. War das auch ein Teil der Suche oder des Ausschauhaltens mit diesem Buch, solche Traditionen im ländlichen Deutschland? Sie haben ja vorhin gesagt, Sie wollten mal mitten rein, auch solche Traditionen wieder wahrzunehmen, aufzuspüren, zu beschreiben?
Naja, aus Berliner Sicht ist das sonderbar. Aus der Sicht dort ist Berlin sonderbar. Und es ist schon ganz bewusstseinserweiternd. Also ich lebe ja seit Jahrzehnten in Berlin und bin hier sehr vertraut und verwurzelt inzwischen, familiär und alles. Aber es ist schon ganz heilsam und ganz bewusstseinserweiternd, das Ding mal von außen zu, also das Ding, die große Stadt mal von außen zu betrachten. Und diese andere Welt, die gibt es noch, die gibt es schon noch. Das soll nicht heißen, dass die Dinge der modernen Welt da nicht reinspielen. Das tun sie selbstverständlich. Also wir haben über den Zustand des Waldes zum Beispiel gerade gesprochen, Klimaprobleme, Trockenheit und solche Sachen alles. Natürlich ist es da auch massiv vorhanden. Und trotzdem wir leben nicht nur in einer Zeit, in einer völlig gleichgeschalteten Monozeit, sondern wir leben in verschiedenen Zeiten gleichzeitig. Und da gibt es schon noch Lebensweisen und Verhaltensweisen und auch Lebenseinstellungen, die eher noch was mit dem zu tun haben, wo ich herkomme, mit meiner Jugend, mit meiner Kindheit, als das manchmal in Berlin der Fall ist. Ja, das stimmt schon.
Sie schauen ja, lassen Sie uns mal dafür ein Beispiel nehmen. Ein Schützenfest, da gibt es einen Tanz des Schützenkönigpaares und da schreiben Sie, der Königstanz, also so heißt dieser Tanz dann, der Königstanz war ein Augenblick, in dem das deutsche Seelentürchen ein Spalt weit aufstand und mich eine deutsche Sehnsucht sehen ließ. Haben wir auch mal einen Beispielsatz für einen Stil in dem Buch. Was ist denn das für eine deutsche Sehnsucht, die Sie zum Beispiel in diesem Moment da gesehen haben?
Was man da sieht oder was ich zumindest meine beobachtet zu haben, ist, was Uniformen oder eben auch Kostümierungen aus Menschen machen. Das ist halt, der Schützenkönig ist dann halt ein König für die Dauer dieses Schützenfestes und für die Dauer seiner Regentschaft. Und er benimmt sich auch wie ein König. Ich habe zum Beispiel versucht, eine kleine Audienz von ihm zu kriegen und er hat sich dann auch benommen wie ein König, der um eine Audienz gebeten wird und hat dann mir ein paar Statements gesagt und ein paar Dinge gesagt. Mit einer gewissen royalen Würde hat er das getan. Und so hat er sich auch die ganze Zeit benommen. Und auch die Offiziere, die dann zu Pferde die Schützenkompanien dann befehligen, die waren dann auch knackige, stramme Offiziere auf ihren Pferden, wenn sie angeritten kamen. Das ist, solche Dinge gibt es. Und die Verwandlung von Menschen, die sich aber dann eben auch gern verwandeln möchten in dem Moment, die war deutlich zu sehen.
Und wenn Sie jetzt diese Erfahrungen machen, diese Beobachtungen dort draußen, sage ich jetzt mal aus Berliner Perspektive, wie geht das dann wieder ein in Ihre Arbeit als politischer Journalist in Berlin für die Welt?
Vielleicht bleibt da was übrig, dass man nennen könnte, eine gewisse Wachheit für die Welt da draußen und das Bewusstsein, dass nicht alles so tickt wie auf diesen 30 mal 40 Kilometern, die Berlin sind.
Sagt Wolfgang Büscher zu seinem Buch Heimkehr. Das ist erschienen im Rowohlt Berlin Verlag mit gut 200 Seiten.
Deutschlandfunk Kultur. Lyriksommer.
Wir feiern hier nämlich den ganzen August lang die Lyrik im Deutschlandfunk Kultur, indem wir Autorinnen und Autoren fragen nach ihren Lieblingsgedichten. Wir haben auch Helga Schubert gefragt. Die 80-jährige Autorin hat ja in diesem Jahr den Ingeborg-Bachmann-Preis gewonnen. Seitdem ist sie viel im Gespräch und hier hören wir sie zu ihrem Gedicht.
Deutschlandfunk Kultur. Mein Lieblingsgedicht.
Ja, ich bin Helga Schubert. Ich bin vom Jahrgang 1940, ich bin Schriftstellerin. Mein Lieblingsgedicht zur Zeit ist das Abendlied von Wolfgang Borchert. Ich werde es zweimal lesen und dazwischen begründen, warum es eine solche Bedeutung für mich hat. Abendlied. Warum? Ach sag, warum geht nun die Sonne fort? Schlaf ein, mein Kind, und träume sacht, das kommt wohl von der dunklen Nacht, da geht die Sonne fort. Warum, ach sag, warum wird unsere Stadt so still? Schlaf ein, mein Kind, und träume sacht, das kommt wohl von der dunklen Nacht, weil sie dann schlafen will. Warum, ach sag, warum brennt die Laterne so? Schlaf ein, mein Kind, und träume sacht, das kommt wohl von der dunklen Nacht, da brennt sie lichterloh. Warum, ach sag, warum gehen manche Hand in Hand? Schlaf ein, mein Kind, und träume sacht, das kommt wohl von der dunklen Nacht, da geht man Hand in Hand. Warum, ach sag, warum ist unser Herz so klein? Schlaf ein, mein Kind, und träume sacht, das kommt wohl von der dunklen Nacht, da sind wir ganz allein. Wolfgang Borchert, Jahrgang 1921, musste schon 1947, also mit 26 Jahren, sterben. In einem Schweizer Hospital, wo man ihm noch vergeblich helfen wollte. Aber er war schwer krank und entkräftet nach politischer Haft im nationalsozialistischen Deutschland. Ein Tag nach seinem Tod wurde sein Stück Draußen vor der Tür uraufgeführt. Und ein Jahr zuvor, also schon nach der Nazi-Zeit, wurde sein Gedichtband Sonne, Mond und Sterne veröffentlicht. Darin war auch dies Abendlied. Wir haben uns dieses Gedicht in den letzten Monaten jeden Abend gegenseitig vorgelesen, mein Mann und ich. Und es hat uns getröstet. Zunächst verstand ich es als Gespräch zwischen einem Erwachsenen und einem Kind, dann als Selbstgespräch und dann als einen tröstenden Dialog zweier Liebender. Da sind wir ganz allein. Es ist die ganze Welt in diesem Gedicht. Ja, auch Goethes Erlkönig, es ist der gleiche Rhythmus. Sei ruhig, bleibe ruhig, mein Kind, in dürren Blättern säuselt der Wind, aber ohne den grauenhaften Schluss. In seinen Armen, das Kind war tot. Inzwischen weiß ich, dass der Gegensatz zum Erlkönig mich noch zusätzlich beruhigt, genau durch diesen Rhythmus. Wir Gedichteleser denken ja alle Gedichte, die wir lieben, mit. Also das Abendlied von Borchert noch einmal als Liebeslied. Abendlied. Warum, ach sag, warum geht nun die Sonne fort? Schlaf ein, mein Kind, und träume sacht. Das kommt wohl von der dunklen Nacht, da geht die Sonne fort. Warum, ach sag, warum wird unsere Stadt so still? Schlaf ein, mein Kind, und träume sacht. Das kommt wohl von der dunklen Nacht, weil sie dann schlafen will. Warum, ach sag, warum brennt die Laterne so? Schlaf ein, mein Kind, und träume sacht. Das kommt wohl von der dunklen Nacht, da brennt sie lichterloh. Warum, ach sag, warum gehen manche Hand in Hand? Schlaf ein, mein Kind, und träume sacht. Das kommt wohl von der dunklen Nacht, da geht man Hand in Hand. Warum, ach sag, warum ist unser Herz so klein? Schlaf ein, mein Kind, und träume sacht. Das kommt wohl von der dunklen Nacht, da sind wir ganz allein.
Die Autorin Helga Schubert über ihr Lieblingsgedicht, das Abendlied von Wolfgang Borchert. Wir haben vor kurzem mit Helga Schubert hier in der Lesart gesprochen über ihr Verhältnis zu der Dichterin Sarah Kirsch und zu Christa Wolf. Das war ein durchaus kontroverses Gespräch, auch weil wir völlig verschiedener Meinung waren zu Christa Wolf. Was viele Leute interessiert hat, ganz viele haben uns dazu geschrieben. Und das Gespräch, wenn Sie das hören mögen, das finden Sie auf unserer Homepage deutschlandfunkkultur.de unter dem Stichwort Helga Schubert.
Deutschlandfunk Kultur. Wurfsendung.
Mami? Mami? Wie war's heute bei der Arbeit?
Gut.
Und was hast du alles so gemacht?
Nix.
Du warst ja immerhin 9 Stunden dort. Du wirst doch was gemacht haben.
Was wir immer machen.
Sei doch nicht so maulfaul.
Ich frag dir ja auch keine Löcher in den Bauch. Du willst mich bloß kontrollieren.
Nein, ich bin deine Tochter und ich interessiere mich für dich.
Und soll ich dir jetzt erzählen, dass ich 2 Seiten kopiert habe und dass Kollege Kohlacker husten musste?
Warum nicht? Aber sag, hast du noch Ärger mit dem Vertrieb?
Oh, Kind, du nervst. In deinem Alter habe ich meine Eltern in Ruhe gelassen. Und denen war das auch recht.
Hallo?
Die Aufnahme läuft.
Super. Jo.
Oh Gott. Ja.
Genau, da ist schon der erste Lacher.
Ja.
Ja.
Vielen Dank.
Tschüss.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Beim letzten Roman von Gertrud Leutenegger, da wurde die Poesie ihrer Prosa gepriesen, der Zauber, den sie da entfesselt und dass sie das Kunststück hinkriegt, meditativ und dynamisch zugleich zu schreiben. Panischer Frühling heißt dieser Roman, der stand 2014 auf der Shortlist für den Deutschen Buchpreis. Gertrud Leutenegger ist Anfang 70, eine erfahrene Autorin. Sie hat bald 20 Bücher veröffentlicht und ihr neuer Roman, der heißt Späte Gäste. Der Kritiker Rainer Moritz hat diesen Roman gelesen. Herr Moritz, seien Sie willkommen.
Einen schönen guten Morgen.
Wer ist denn da wo spät zu Gast in diesem Roman, Späte Gäste?
Ja, das ist gar nicht so leicht zu beantworten, denn es gibt viele Gäste in diesem Buch von Gertrud Leutenegger. Einmal ist es die Ich-Erzählerin, die zurückkehrt ins Tessin. Da hat sie gelebt mit einem Mann, Orion, mit einem Kind, Die hat diese Gegend lange verlassen. Sie kehrt jetzt zurück, weil Orion ist gestorben. Das wäre ein Gast in diesem Buch. Aber es geht eben in diesem Roman einer Nacht, diesem Roman einer Totenwache, auch darum, dass das verschränkt wird mit dem Fasnachtsauftakt dort in diesem Dorf. Und plötzlich kommen all die Maskengestalten und unter diese die Schönen und die Hässlichen, wie das heißt, eine Dorftradition, mischen sich ganz heimlich auch Gäste, die nicht dazuzugehören scheinen. Und im Laufe des Romans wird sich herausstellen, das sind Flüchtlinge, die in dieses Tessindorf plötzlich kommen und dort versuchen, Aufnahme zu finden. Also ein Roman, der auf verschiedenen Ebenen Gastexistenzen beschreibt. Und man kann es deswegen die späten Gäste gar nicht so eindeutig festlegen.
Ich habe schon gesagt, Gertrud Leutenlängers Prosa ist eine sehr poetische. Und zu dieser Poesie, da gehört auch öfter das Verschmelzen von verschiedenen Ebenen, Wirklichkeit, Erinnerungen, Träumen. Wie ist das jetzt bei diesem Buch? Ist das da auch wieder so?
Ja, wer die frühen Bücher von Gertrud Leutinger schon kennt, ihre Karriere hat ja in den 70er Jahren begonnen mit Vorabend und Ninive. Und sie ist sich da sehr viel treu geblieben. Fasnacht, dieses Motiv kommt in mehreren ihrer Bücher vor und wer sich mit Fasnacht auseinandersetzt, weiß, das ist eine ideale Gelegenheit, um Magisches, um Realistisches ineinander zu verblenden. Und das tut sie in diesem Buch wieder, was ihr im Laufe der Jahre, glaube ich, immer besser gelungen ist, dass sie verschiedene Bilder aneinander reiht. Diese Ich-Erzählerin sitzt, wie gesagt, in einem Wirtshaus, in einer Villa, die ganze Nacht lang. Geräusche dringen durch diese verlassene Villa. Man weiß gar nicht, was ist wirklich passiert. Kommt da wirklich jemand, hört sie Schritte? Sie erinnert sich natürlich an ihren geliebten Orion, der jetzt gestorben ist, erinnert sich an ihre Mutter, an ihr Kind. Und immer wieder wird das durchblendet mit Erinnerungen, auch mit magischen Elementen. Und das Kunstvolle an ihrer Prosa besteht, glaube ich, wirklich darin, dass man diese Motive gar nicht voneinander trennen kann und sie diese Bilder ineinander verschränkt, ohne dass diese Bilder irgendwie künstlich oder pompös wirken, was ja bei so einer Art von Prosa leicht passieren kann.
Wird gerade einen interessanten Digitalverzerrungseffekt in Ihrer Stimme, Herr Moritz, hier leitungsbedingt. Sie haben schon erwähnt, dass bei dieser Fastnacht unter diesen Masken auch Flüchtende dabei sind. Taucht das nur mal so kurz am Rande auf oder ist das auch ein Bestandteil dieser Erzählung, dieses Romans, die Lebensgeschichten dieser Menschen, die da jetzt offenbar auch mit dazugehören?
Das gehört dazu und sie verschränkt das durch die Figur des Wirts, der diese Villa betreibt, dieses verlassene Wirtshaus. Er ist nicht da, als die Erzählerin zurückkehrt. Der Wirt kommt aus Sizilien. Er ist zurück in seine Heimat Sizilien und dort hat er sehr konkret mit diesen Bootsflüchtlingen zu tun. Das heißt, Gertrud Leutinger schafft diese Verbindung. Man denkt ja am Anfang, kann das gut gehen, dieses sehr aktuelle Thema in einen solchen halbmagischen Roman einzublenden. Aber das schafft sie durch diese Figur des Wirtes, der plötzlich eben direkt dort an der Küste Siziliens konfrontiert wird mit den Migranten, die aus Afrika oder Syrien dorthin kommen. Und die dringen nun zumindest in die Gedankenwelt der Erzählerin natürlich ein. Und das heißt lapidar an einer Stelle mal, diese Migranten, diese Flüchtlinge seien nicht mehr wegzudenken. Und darum ringt der Roman auf dieser Ebene um Orion, um diese Totenwache, aber eben sehr interessant verflochten mit dieser aktuellen politischen Gegenwartsthematik. Und im Tessin, das sollte man vielleicht noch erwähnen, das ist ja eine Gegend, wo seit jeher Flüchtlinge, Migranten Aufnahme gefunden haben. Also eine Gegend, die sehr gut geeignet ist, um über dieses Thema zu reflektieren.
Sie scheinen jetzt auf allen Ebenen angetan zu sein von diesem Roman. Wenn ich das richtig gehört habe, habe ich das?
Sie haben das völlig richtig gehört. Es bedarf einer konzentrierten Lektüre. Das gilt für alle Bücher Gertrud Leutenlängers. Man muss in diese Welt hineinfinden. Es ist ja wie eine ganz plastisch geschilderte Welt, eine verfallene Villa, Stuck, Fresken. Sie geht durch die Räume, immer wieder diese Geräusche. Aber dann eben eine wunderbare Verflechtung auf poetischer Ebene. Es ist eine Art leuchtender Teppich, den Gertrud Leutenlänger hier wieder vor uns entfaltet. Und das ist, wie ich finde, ihr wieder ausgezeichnet gelungen.
Uns hat hier Wolfgang Büscher zugehört, der zu Gast ist bei uns hier in der Lesart mit seinem Buch Heimkehr. Ich dachte jetzt gerade, so ein Buch, wo auch so eine alte Tradition wie die Fastnacht hineinleuchtet in das gegenwärtige Geschehen und Nachdenken, müsste Ihnen eigentlich ganz gut gefallen können, zumindest von daher, weil Sie in Ihrem Buch ja auch alte Traditionen, Schützenfeste und so weiter mit hinein verwoben haben in Ihr Erzählen, Herr Büscher.
Ja, ich habe ganz aufmerksam zugehört bei der Schilderung dieser verfallenen Villa. Komischerweise habe ich ich habe manchmal sehr konstante Träume, die mich jahrelang begleiten und die verfallene Villa hat das, glaube ich, 10 Jahre lang getan. Ich weiß nicht, wie viele 100 Mal ich nachts in der verfallenen Villa unterwegs war. Das fällt mir gerade ein. Das ist, ja, das kann man gar nicht weiter erklären. Es ist halt einfach so.
Auch ein Anknüpfungsbuch zu diesem Buch von Gertrud Leutenegger, Späte Gäste, im Surkamp Verlag erschienen mit 175 Seiten. 22 Euro ist der Preis. Herr Moritz, vielen Dank für Ihre Kritik.
Dankeschön.
Wolfgang Büscher ist bei uns heute, der Autor und Journalist, mit seinem neuen Buch Heimkehr. Das ist ein Buch über seine Heimkehr in die Region in Nordhessen, in der er groß geworden ist. Und mir ist eine Parallele, Herr Büscher, aufgefallen zwischen Ihren Büchern. Mal sehen, ob Sie die auch sehen, diese Parallele. Zwischen Ihrem USA-Buch Heartland und Ihrem neuen Buch. Bei Heartland sind Sie ja auch aufs Land gegangen, in den mittleren Westen der USA, wo eben nicht die großen Städte sind, wo nicht die Eliten sitzen, ins traditionelle Amerika. Sind das für Sie auch in dieser Hinsicht verwandte Bücher?
Also so gesehen vielleicht ja. Der große Unterschied ist natürlich, das ist tatsächlich die Ecke, aus der ich komme. Und durch Amerika bin ich natürlich mit den weit aufgerissenen Augen des Fremden gelaufen, der sich das alles anguckt, was er nicht kennt. Und dann kam ja noch dazu, dass in dieser Zeit auch noch meine Mutter gestorben ist, als ich in der Gegend war. Und das brachte nochmal eine ganz andere Farbe in die Dinge. Ich hatte mir vorgestellt, dass ich da einfach mal im Wald bin, in dieser Yachthütte, einige Monate und das alles erlebe. Und in der Wirklichkeit war es dann so, dass ich im Grunde genommen gependelt bin zwischen der Yachthütte und einem stillen Zimmer, in dem ein sehr langes Sterben stattfand.
Das Sterben Ihrer Mutter ist auch ein Thema in diesem neuen Buch Heimkehr. Ich bin auch auf diese Frage nach den Parallelen gekommen, weil es mir auch sozusagen, wenn man es mal politisch fassen will, auch beide Bücher eine Frage zu sein scheinen nach dem, ja, nach konservativeren Regionen, nach konservativeren Traditionen, sowohl in den USA als auch in Deutschland. Wäre das nicht auch eine Parallele zwischen beiden, ja, Wanderungen oder Forschungsvorhaben?
Also das Ländliche und das eine Region, in der das in der Herkunft eine größere Rolle spielt als vielleicht in Friedrichshain. Ja, das ist so, da haben Sie sicher recht.
Und mir ist das auch wieder so durch den Kopf gegangen, weil ich mich erinnerte, wir haben auch damals ein Gespräch geführt über Heartland 2011, dass Sie da mit großer Sympathie auch erzählen von den Menschen, die Sie da treffen im mittleren Westen. Kernige Typen, die natürlich Waffen tragen, die schimpfen auf Washington und die Zentralregierung. Und ich dachte dann heute, das sind wahrscheinlich zumindest einige der Leute, die dann später auch Trump gewählt haben, oder? Die Sie da kennengelernt haben.
Das sind mit Sicherheit sehr viele Leute, die Trump gewählt haben, die ich da kennengelernt habe. Und ich muss eines dazu sagen, wenn ich heute sehe, wie polarisiert Amerika ist, also die USA, und wie scharf da geschossen wird, dann am Ende tatsächlich auch mit Waffen in der einen oder anderen Situation, diese Schärfe, die habe ich damals nicht erlebt. Also ich habe ich glaube, ich habe in diesen drei Monaten, in denen ich durch den Mittleren Westen gelaufen bin, glaube ich, niemanden kennengelernt, der für Obama gewesen wäre, der ja damals noch regierte. Und insofern, ja, Sie haben sicher recht. Also ganz viele Leute, die in meinem Buch vorkommen, werden wahrscheinlich Trump gewählt haben. Aber diese vollkommene Verbitterung, diese bis in die irrwitzigsten Verschwörungstheorien reichenden Ideen und Ideologien, das ist mir nicht entgegengekommen. Die Leute hatten ihre Gründe. Die hatten ihre Gründe und die haben sie mir ganz ruhig erklärt. Ich erinnere mich zum Beispiel, dass ich bin irgendwann zum Friseur gegangen und kam wieder in das übliche Gespräch mit dieser Krankenversicherung und Obamacare und dem ganzen Kram. Und dann legte der mir in ganz kühlen Worten auseinander, wie so seine Lebens- und Altersplanung finanziell ungefähr ist. Und wenn Obamacare kommt, also diese neue Krankenversicherung, dann bringt das seine Altersplanung durcheinander, weil dann das finanziell so nicht mehr stimmt, wie er sich das gedacht hat. Das hat er mir ganz kühl erklärt. Er hatte seine Gründe für das, was er dachte. So. Und so ging es mir eigentlich mit den meisten Leuten. Also verrückte Fanatiker und Wahnsinnige habe ich eigentlich kaum getroffen.
Aber ich frage auch danach, weil ich mich dann auch gefragt habe, ob diese konservative Erfahrung oder diese konservative Haltung, wenn wir sehen, wie das in den USA umgeschlagen ist, eben in die Zustimmung für einen Rechtspopulisten wie Trump, wenn Sie jetzt die Begegnung mit solchen konservativen Haltungen in Deutschland, sehen Sie da, haben Sie da manchmal gedacht, könnte das auch in ähnlicher Weise umschlagen, wie das in den USA passiert ist, in diesen Regionen, wo Sie das dort kennengelernt haben?
Also da habe ich überhaupt keine Gründe, das anzunehmen aufgrund meiner Zeit dort. Das ist was ganz anderes. Also natürlich gibt es da was Konservatives. Das Konservative besteht aber darin, dass die Leute ihre Lebensform lieben und gerne behalten möchten und das auch tun. Das hat aber nichts damit zu tun, dass sie auf die Straße rennen und brüllen oder irgendwas. Sondern das hat einfach damit zu tun, dass sie dieses Leben so leben, wie sie es gerne haben. Und niemand hindert sie natürlich daran und wer sollte auch. Und dazu gehört meinetwegen das Schützenfest. Das ist der Höhepunkt des einen Ortes da, der in der Nähe meiner Hütte liegt. Die feiern das alle 3 Jahre und dann kommen alle, auch die nach Berlin gegangen sind, die kommen zurück zu diesem Schützenfest. Oder die längst in der Stadt leben. Also das Dorf ist dann so voll wie sonst nie. Und die lieben das auch. Ja. Auch die im Friedrichshain sitzen inzwischen oder in Kreuzberg oder was weiß ich wo.
Wolfgang Büscher, Heimkehr heißt sein Buch, jetzt erschienen im Rowohlt Berlin Verlag. Ich danke Ihnen sehr für diese Stunde hier im Deutschlandfunk Kultur.
Dankeschön.